Und Vater, ich möchte dir danken für diesen Tag. Vater, ich möchte dir danken, dass heute Morgen eine Tür sich öffnen wird, Herr. Vater, ich bete für ein Tor der Kraft, des Wortes, der Deklaration und der Prophetie. Vater, ich weiß, dass du mir ein Wort gegeben hast, das für diese kostbaren Leute hier ist, aber auch wirklich für Deutschland. Und ich möchte es hineinsetzen in unser Land, das freisetzen, auch als Prophetin im Namen Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Diese Konferenz hat den Titel Eine neue Salbung für eine neue Zeit. Und Leute, wir sind in diese neue Zeit eingetreten und Gott hat es gesagt, dass er nochmal eine Gnadenzeit uns geben wird in Europa, wo Gott diesem Kontinent nochmal Gnade gibt, dass Europa, dass Deutschland, Österreich, Schweiz nochmal oder überhaupt erstmal die Botschaft vom Königreich hören wird. Es wird nicht einfach das Evangelium sein, so eine frohe Botschaft, sondern es wird das Evangelium vom Reich sein, das nochmal durchgehen muss durch diesen Kontinent im Namen Jesus. Und das wird geschehen unter Zeichen und Wundern. Und ich glaube, dass mit jeder neuen Zeit nochmal, wo Gott gibt, auch neue Winkel kommen von Offenbarungen und damit auch neue Salbungen. Und als ich Gott fragte, welche Salbung er freisetzen möchte, auch während der Konferenz, man könnte jetzt nur immer sagen, ja allgemein, Herr, komm mit dieser Salbung, habe ich aber den Herrn gesagt, Herr, was Spezifisches möchtest du freisetzen? Und dann hörte ich das ganz klar, prophezeie eine neue Sohnbewegung, denn in den nächsten Jahren wird entscheidend sein, dass ihr erstens in Deutschland und in Europa meinen Sohn, den Christus, verherrlicht, denn ich möchte ihn verherrlicht sehen. Wir waren gerade auch in Ägypten in diesem Jahr und da war der Titel dieser Konferenz Father, glorify your son. Und während wir dort waren und während ich mich auch beschäftigt habe, dorthin zu gehen, hat der Heilige Geist immer tiefer das in mir aufgerührt. Und er hat gesagt, wenn wir Europa, wenn wir in Deutschland Rettungen sehen wollen, dann wird der Sohn Christus, der Sohn Gottes, neu verherrlicht werden. Und in mir kommt immer tiefer diese Welle auf. Vater, verherrliche nochmal in unserer Nation deinen Sohn. Verherrliche Jesus Christus, verherrliche den Sohn. Das ist, Leute, das sage ich euch, gerade einer das ist ein Herzschlag, was gerade im Himmel stattfindet. Glorify your son. Vater, verherrliche den Sohn. Vater, verherrliche den Sohn nochmal in diesem Kontinent. Und das ist unser Schrei. Und ich merke das, das ist mein Heartbeat. Ich merke, dass mein Herz dafür schlägt, dass es anfängt, immer tiefer dafür zu schlagen. Lass Gott in meinem Leben, lass in unserem Leben, auch in der Gemeinde, lass den Sohn verherrlicht sein. Und Gott hat gesagt, prophezeie diese Sohnbewegung, weil zweitens, das hat er gesagt, prophezeie diese Bewegung, weil es wird nicht nur um den einen Sohn Gottes gehen, sondern während mein Sohn verherrlicht wird, werden die Söhne der Morgenröte, werden geboren werden, wie ein Tau und das Land benetzen. Und diese Söhne der Morgenröte sollen hervorkommen, Söhne Gottes, von denen in Römer 8 es heißt, dass die ganze Schöpfung, dass auch unsere Nation, Leute, unsere Nation schreit nach diesen Söhnen. Dass wir nicht Gemeinde spielen, sondern dass diese Söhne hervorkommen. Ein Volk hervorkommt von Söhnen, geboren in Jesus Christus, sodass der Erstgeborene von den Toten, der unser Bruder, unser Bruder Christus, diese Brüder hervorbringt und dass eine Sohnbewegung hervorkommt. Und ich merke so sehr, das ist Gottes Zeit. Und wir haben in den letzten Jahren, war da auch wie ein Geburtsprozess und wir merken da jetzt etwas. Da ist etwas schon dabei. Es ist nicht noch im Geburtskanal. Es öffnet sich. Aber das Wort, deswegen ist wichtig, dass prophetisch deklariert wird, das Wort schafft dem Raum, weil Gott macht nichts, als dass er das den Propheten zeigt und es ausgesprochen wird, der Wille Gottes hier auf der Erde. Und deswegen könnt ihr das auch in euren Mund nehmen. Und er sagte, er wird hier auch auf dieser Konferenz eine Tür öffnen, für die eine Salbung für die Söhne. Und mein ganzer Herzensschrei und auch für uns in Kingdom Impact ist, möge jeder hier einer dieser Söhne sein. Jeder von uns ist ein Kind Gottes. Aber möge jeder von uns einer dieser Söhne sein, nachdem diese Schöpfung so sehr schreit. Söhne der Morgenröte. Und ich möchte euch das sagen, wenn wir kommen aus einer Zeit von einer tiefen Vaterbewegung. Und deswegen empfinde ich so sehr, Gott sagt, ich werde eine neue Sohnbewegung starten. Eine neue, wo der Sohn und die Söhne im Mittelpunkt ist. Aber das wird die Vaterbewegung auch nochmal transformieren. Sie wird sie anders anfühlen und schmecken. Und sie wird nochmal reifen in einen komplett anderen Zustand. Als ich das hörte in meinem Geist, kamen so viel Puzzleteile, so viel Erfahrungen, so viel Urteile, was ich gesehen habe und erlebt habe in den letzten Jahren, wie zu einem Bild zusammen und ein mächtiger Glaube, gerade für heute Vormittag, ich habe so einen Glauben gehabt und deswegen wird es auch intensiv werden und ich möchte euch reinnehmen, weil dieser Glaube sich in mir formte so sehr, dass wir diese Söhne in Aktion sehen werden in unserem Land. Und Leute, das werden unscheinbare Leute sein wie du und ich, nichts Besonderes, aber Männer und Frauen, die erfüllt sind von diesem Retter Gott, dem Heiland dieser Welt und die ihr Leben niedergelegt haben und die dem Lamm folgen, wo immer er sie hinsendet. Denn die Söhne werden Gesandte sein und nicht einfach vor sich nur hinleben und Gott für sich privat nehmen. Diese Söhne werden sich wieder neu senden lassen. Und seit Kingdom Impact entsteht, ist ein Herzensschrei auch in unserem DNA drinnen, die Gott in uns reingelegt hat. Gott, möge Deutschland wieder zu einer sendenden Nation werden. Mögen wir nicht nur einfach intern Dinge aufarbeiten, sondern Gott, schaffe, erhebe das Lamm, dass wieder Leute hervorkommen, die der Herr senden wird. Auch aus Deutschland, auch aus der Schweiz, auch aus Österreich. Kann ich ein Amen hören? Das ist unser Herzensschrei. Möge Gott das in uns finden. Denn mit diesem Sohn, Jesus Christus, der vom Vater gesandt wird und den Söhnen, die durch Christus geboren wird. Leute, damit kommt wieder Sendungskraft. Und Sendung ist apostolisch. Und wir sind in einer Zeit, wo Gott den apostolischen Dienst herstellt und auch in Deutschland tiefer herstellen möchte. Und da sind wir schon dabei. Es ist Zeit, dass sich die Gemeinde beziehungsweise auch jeder einzelne Teil der Gemeinde sich wieder, dass wir uns als Gemeinde als Gesandte verstehen in diese Welt, gesandt von Gott. Denn der Vater, ich werde immer über Vater und Sohn sprechen, es war der Vater, der den Sohn in die Welt gesandt hat. Der Sohn ist die Rettung dieser Welt. Er ist der Retter für Deutschland. Er ist der Retter für deinen Nachbar. Er ist der Retter für jeden, egal in welcher Scheolort er ist, egal in welcher Gefangenschaft. Der Vater sandte seinen Sohn. Die Welt braucht eine Sache, eine Person. Die Welt braucht den Sohn. Lass uns das mal zusammen deklarieren. Die Welt braucht den Sohn. Sie braucht den Sohn. Und ich möchte dieses Wort Sohn, dass es wie Öl tief in unseren Geist hineinkommt. So sehr hat Gott, der hat diese Welt geschaffen, diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dieser Welt gab und ihn zu uns sandte, damit alle, die an diesen Sohn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und wie der Sohn wird etwas passieren. Und wir werden Zeitzeugen sein, dass eine Zeit, wo Gott einfach, wir Gemeinde gelebt haben und Gott hat so viel wiederhergestellt. Das möchte ich nicht irgendwie hinterfragen, weil Gott ist ein Gott der Geschichte. Er geht Stück für Stück, wie im individuellen Leben mit uns, auch in einer Nation und sendet uns und stärkt uns, dass wir in die Freiheit kommen. Aber ich sage euch, mit dieser Sohnbewegung wird wieder Sendung kommen. Wird Sendung kommen und wir werden Leute sehen, Nobodies, die keiner kennt, die keine Geschichte haben, die plötzlich anscheinend wie aus dem Nichts aufstehen und die bereit sind, dem Lamm zu folgen. Und es werden Alte sein, das werden die 50-plus Leute sein, die 60-plus und es werden die Jugendlichen sein. Das ist nicht eine Frage von Alter, aber plötzlich werden Leute aufstehen. Warum? Weil der Heilige Geist auf sie gefallen ist. Amen. Woher kommt dieser Begriff Söhne der Morgenröte? Ich greife nur eine der Bibelstellen heraus. Und das ist das, was überall auf der Welt gerade gesprochen wird. Das finde ich ganz spannend. Überall sagen Propheten auf der Welt, Psalm 110 ist hochaktuell. Psalm 110 ist im Himmel aktiviert. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde, also mit der Sendung müssen wir immer gleich verstehen, dann kommt es auch, dass es Feinde gibt, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion. Zion ist nicht nur der Ort, wo 24 Stunden Anbetung war. Zion war der Ort, wo Herrschaftsgewalt war, wo Regierungssitz war. Und in David auch die Anbetung Gottes eingesetzt hat, war in Zion, war der Richterspruch Gottes, der erging, um das Land zu richten und zu regieren. Den Stab deiner Macht, das werden wir erleben, auch in Europa. Gott wird den Stab seiner Macht aus Zion senden. Deswegen sind jetzt auch die Gebetshäuser und Anbetungshäuser. Die Anbetungsaltäre in den Gemeinden, es sollte eigentlich nicht in Gebetshäusern sein. Die Gemeinde ist dafür gemacht. Es soll ein Gebetshaus sein für alle Nationen. Der aus diesen Zionsorten wird der Herr den Stab seiner Macht hervorbringen lassen und er wird herrschen inmitten seiner Feinde. Und dann heißt es, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Die Morgenröte wird hier beschrieben wie eine Gebärmutter, wie ein Schoß, wo etwas geboren wird. Und in diesen Morgenrötezeit, wo wir jetzt anfangen, auch nachts aufzustehen, um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, und mit dem Herrn diese Morgenröte erwecken, so, da ist eine Zeit, wo Gott die Schleier wegnehmen wird vor den Leuten und wirklich Blindheiten, Festungen wegnehmen wird. Warum? Weil Söhne sollen geboren werden. In dieser Zeit soll das Wort so lebendig wie ein Same dann reinkommen und wo die Söhne geboren werden. Und plötzlich, Tau ist sehr unspektakulär. Tau ist was sehr Unspektakuläres. Ist nicht wie ein Regen, der ein Platzregen ist. Plötzlich am Morgen ist die ganze Wiese mit Tau bedeckt. Und die Bibel spricht davon, dass diese Söhne sehr unscheinbar, aber wie Tau, werden sie das Land durchdringen. Das ist, was der Herr vorhat. Das ist, dass Söhne werden geboren. Und was nichts nochmal, es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern ob Gott in diesen Söhnen, von denen die Bibel hier spricht, diesen Söhnen der Morgenröte, die haben ein Kennzeichen, dass sie willig sind. Willig am Tag von Gottes Macht. Und wenn der Herr was sagt, dann gehen sie. Und sie werden gesandt. Und sie werden hingehen. Und sie werden lenkbar sein und geführt werden durch die dritte Person der Gottheit, den Heiligen Geist. Denn das sind die Söhne Gottes, die geführt und geleitet werden durch den Heiligen Geist. Römer 8. Und darauf, Leute, darauf, wenn wir heute hier vor Gott sind und dieses Wort, das prophetische Wort empfangen, dann müssen wir dann nicht hilflos einfach warten, sondern Gott hat jetzt gesagt, das ist seine Zeit. jetzt ist die Zeit für diese Söhne. Und wir werden im Glauben in diese Salbung mit hineintreten und in dieses Abenteuer der Nachfolge uns dieser Nachfolge stellen. Sehr unspektakulär und doch tief. Alles durchdringend. Diese Söhne werden die Erde besitzen. Bevor ich über diese Söhne tiefer darauf eingehen werde, möchte ich mit tiefer Ehrfurcht und auch mit der tiefen Überzeugung darauf eingehen, weil Gott in den letzten Jahrzehnten wirklich eine Vaterbewegung gegeben hat, in den letzten 2 Jahrzehnten. Und von meinem ganzen Herzen glaube ich es, dass das vom Heiligen Geist initiiert war. Weil Jesus kam, um den Vater zu offenbaren. Aber ich möchte heute Morgen in aller Demut wirklich auch als Prophetin sprechen, was bedeutet, dass ich von Gott her was empfinde, dass ich einige Punkte herausstreichen möchte, die uns in der deutschsprachigen Welt eventuell einen neuen Umgang mit dem Thema Vaterschaft und Sohnschaft in der Zukunft ermöglichen sollen. Weil Gott muss und möchte eine neue Reife hervorbringen. Und wenn das möglich ist, muss sich nochmal unser Denken erneuern, ein Metanoia stattfinden. Sonst werden wir in diesem apostolischen, was sich bei uns formt, in diesem apostolischen Zeitalter, nicht mit Gott kooperieren können und werden dadurch Gottes Wirken und seinen Willen hier in unseren Nationen blockieren oder verhindern. Ich selber, wie viele wahrscheinlich von euch, ich war wirklich mit dabei, wo die ersten Vaterkonferenzen weltweit da waren, aber auch in unserem Land, wo die angeboten wurden, Vaterkonferenzen. Das war eine unglaubliche Hoffnung, die damit aufkam. Menschen, auch ich, wir wurden zutiefst berührt und eingeweicht in dieser Vaterliebe Gottes. Wir erlebten neue Freiheiten. Und dieses Bild von einem Richtergott oder dem nicht nie daseinenden Vater wurde ersetzt von diesem Bild dieses liebenden Vaters, der uns nahe kommt, unser Leben mitzuteilen, mit uns zu teilen. Und wir alle, auch in Leiterschaft, habe ich das so sehr gemerkt, haben damals geglaubt, dass diese Botschaft von der Vaterschaft ist und die Notwendigkeit von geistlicher Vaterschaft die Gemeinde Jesu in Europa total verändern wird und reifen lassen wird, sodass sie, auch die Gemeinde, in Liebe in einer neuen Art und Weise entflammen kann und dass sie Jesus nachfolgen können in einer neuen Radikalität, wo immer er sie hinführt. Eine Bewegung, so war unsere Hoffnung, wie vielleicht in Herrnhut, wo die Versöhnung und diese Versöhnung der Brüder damals, die im Streit waren, und die sich, wodurch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf sie plötzlich eine tiefe Bußbewegung kam und ihre Herzen sich fanden, wo aus dieser Einheit sofort ein 24-Stunden-Gebetsaltar aufgebaut worden ist, der 120 Jahre lang ohne Pause lief und aus dieser 24-Stunden-Anbetung die ganze Welt bedeckende, auch die jetzt kommen die Nationen noch, weil sie sagen, hier hat was angefangen in Deutschland, wo aus einem 24-Stunden-Anbetung und Gebet für die Nationen eine massive Missionsbewegung kam. Und diese Brüder rausgesandt wurden in alle Welt, diesem Lamm nachfolgend, mit dem Motto, das Lamm hat triumphiert, lasst uns ihm folgen, weil das Lamm muss die Frucht seiner Leiden bekommen. Das war nicht eine selbstverliebte Anbetungskultur oder Gebetskultur, sondern mit dem Vaterherzen Gottes sofort imprägniert, dass wir Gesandte werden und diesem Lamm folgen, das in die Nationen möchte, bis zu den letzten Inseln, bis zum Ende der Welt. Und Leute, der Missionsbefehl ist immer noch aktiviert. Und noch immer gibt es hunderte von Volksgruppen, die noch nicht mal eine eigene Bibelübersetzung haben, die noch keine eine Gemeinde haben in sich. Und wir haben, weiß nicht, Dutzende Übersetzungen in Deutschland. Wir sind reich. Wir sind reich an geistlichen Schätzen. Und es ist Gefahr, dass wir zu einem toten Meer werden, wenn wir nicht mit dem Geist Gottes apostolisch imprägniert werden und eine Sohnbewegung kommt, sodass der Vater uns senden kann. In den vergangenen Jahren hat sich diese Hoffnung, dass dieses Thema von Vaterschaft, dass das nochmal Deutschland komplett verändern wird, in einigen Dingen, diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet in dem Maß, wie wir erhofft hatten. Denn keine Generation vor uns, ich denke, da würdet ihr mir zustimmen, hat so viel gehört über die Liebe des Liebe Gottes, hat so viel gehört über die Liebe eines Vaters und die Gnade Gottes. Aber noch wenige Generationen vor uns waren trotzdem so sehr gefangen in uns selbst, versumpft in uns selbst, in einer fast nie endenden Selbstbeschau und daraus einer resultierenden Unreife. Und ich spreche das nicht allgemein, aber ich möchte etwas von euch, von meinem, auch dem Herzschmerz ein Stück weit mitteilen, weil viele Christen erlebe ich, nicht alle, aber viele Christen, die schon jahrelang sich dieser Vaterbotschaft aussetzen, sind noch immer in einem sehr kranken Zustand. Und man merkt auch in ihnen fast eine schleichende Hoffnungslosigkeit, dass die Seele sich irgendwie nie sättigen lässt und dass irgendwie das wie ein Loch ist ohne oder ein Gefäß ist ohne Boden. Und dass es anscheinend nie zu einem Punkt kommt, dass wenn wir schwach sind, wir doch stark sein können im Herrn. Ich erlebe auch teilweise in einigen Gruppen ein extrem ungesundes Verlangen nach menschlicher Vaterschaft. Ja, fast eine Gier, dass man ohne das nicht leben kann. Und weil das nicht deswegen nicht da ist, kann ich ja nicht reifen. Und dabei eine extreme Unfähigkeit und unwillig im Geist, dann auch im Geist zu reifen, weil wir dadurch unfähig sind im Geist und einfach nur im Glauben zu leben. Mein Herz ist bewegt schon seit vielen Jahren darüber. Weil wie lange hören wir das, wie keine Generation vor uns: Komm, komm Kind, komm an das Vaterherz Gottes. Dort wirst du Heilung erleben. Und manchmal ist in mir so dieses Gefühl, fast je mehr wir diese Vaterschaft diesem Volk predigen, Deutschland predigen, desto unfreier werden sie. Und wo wir Menschen haben, die aus einem Kleinkinderstadium fast nicht rauskommen wollen und rauskommen. Und ich glaube, dass viele, nicht alle, aber je mehr sie vom Vater hören, fast, ich sage das mal so krass, dass sie unbrauchbarer werden für das Reich Gottes. Warum? Nicht, weil das mit der Botschaft was falsch vielleicht ist, sondern weil wir uns als Seelsorgeindividuum sehen, es immer als Kleinkind hören und nicht apostolisch gehört haben, dass wir Söhne sind eines Königreiches. Und wenn ich das sage, möchte ich noch mal was voranstellen, weil wir dürfen nicht nur plakativ irgendwie etwas sagen. Mir ist vollkommen das bewusst, dass wir dieses Problem, was ich jetzt anspreche, nicht einfach nur einseitig beleuchten sollen, sondern in einem breiteren Kontext sehen müssen. Weil nicht alles, was ich jetzt hier beschrieben habe, ist nur ein seelsorgerliches Problem des Einzelnen und seiner Geschichte. Wir dürfen nicht unterschätzen, Leute, dass Gott sich selbst, auch einer Nation, auch einem Kontinent, sich fortlaufend, schrittweise offenbart. Aber auch, dass unser persönliches Leben, wie Jesus uns begegnet, sehr stark abhängig ist, was in einer Nation noch für kooperative Festungen es gibt, Gedankenfestungen, sodass wir auch individuell nicht durchkommen können. Denn haben wir als Leib Jesu in einer Nation in bestimmten Bereichen Licht. Hätten wir in diesen Bereichen Offenbarung so darüber und haben wir Land erobert, dann wird ja auch der Einzelne leichter Zugriff haben, stimmt's? Und wir leiden oft so sehr unter den Auswirkungen dieses absolut teuflischen, dualistischen Weltbildes und Systems, weil darüber haben wir nicht Zugriff auf die Wahrheiten Gottes im Geist und in der Wahrheit, die uns eigentlich zustehen, weil wir den Zugang falsch setzen. Ich glaube aber zutiefst, dass es der Heilige Geist war, der das Vaterthema auf den Plan brachte. Und deswegen dürfen wir auch die alte Zeit nicht verurteilen nur oder nur analysieren, dass ein Durchbruch ist nicht nur von der Art der Lehre abhängig, also was wir sprechen, sondern ob es durchgeht, hängt auch ganz stark damit zusammen, wie die Ohren der Hörer gestrickt sind. Wie wir hören, das ist, was Jesus sagt, die schwierigste Sache in Jüngerschaft ist, dass das Hören umgestellt wird. Jesus sagt, achtet darauf, wie ihr hört, weil wir alle hören aus unserem Weltbild. Wir alle hören aus dem, was mein Gefühlsbereich und mein Erfahrungsbereich ist. Und dass wir hören aus Gottes Reich, das braucht den Heiligen Geist. Eine Freundin, Kerstin Hack, bekam 1998 für Deutschland ein Bild und sie war da drin sehr stark in der Missionsbewegung für unerreuchte Volksgruppen und ist reingegangen und es war ein hartes Land, es war sehr schwierig und sie hat Gott gesagt, Gott, da kommt nichts von sendende Nationen, wir haben diese Vision, Deutschland soll zur sendenden Nation werden und Gott gab ihr dieses Bild von einem Hefeteig, der nicht aufging. Und einige Rosinen aus diesem Hefeteig, die sprangen schon raus in die Welt. Aber generell, der Hefeteig ging nicht auf. Der Hefeteig ging einfach nicht auf, sodass es Brot, dass wir Brot werden können für die Welt. Dass Deutschland, Österreich, Schweiz nicht als Nation, sondern der Leib gebrochen werden kann, sodass Nahrung kommt in die Welt. Der Hefeteig ging nicht auf. Und auf die Frage von ihr, was denn da los sei, hörte sie von Gott, es fehlt in Deutschland noch die Wärme. Und ich glaube, dass mit dem Vaterschaftsthema und mit Anbetung, dass Gott etwas gemacht hat in unserem Land. Es ist mehr Wärme da. Es ist mehr Gnade da. Und das ist gut. Ich habe gerade sie jetzt am Anfang des Jahres getroffen und ich habe sie gefragt nach dieser Vision. Und sie sagt, letztes Jahr und dieses Jahr bringt der Herr ihr dieses Bild von diesem Hefeteig immer wieder plötzlich. Und jetzt sieht sie, dass dieser Hefeteig schon wirklich noch nicht perfekt, aber er ist viel weiter aufgegangen. Als Wärme gekommen in unser Land. Und da möchte ich sagen, Gott sei Dank. Amen. Gott sei Dank. Deswegen wartet Gott manchmal mit Offenbarungen, auch mit tieferen Offenbarungen, bis wir bereit sind, die nächste Offenbarung aufzunehmen. Weil wir brauchen eine Fähigkeit auch dann mit diesen neuen Offenbarungen, apostolischen. Das wird alles nochmal neu, alles wird sich anders anfühlen. Es sind dieselben Themen, aber sie werden komplett sich anders, wir werden sie komplett anders erleben. Und ich glaube, dass einige der Punkte, die ich heute Morgen reinbringe prophetisch, die wären eventuell noch vor 15 Jahren sehr stark auf ein gesetzliches Hören gelandet und hätten auch noch nicht die Frucht gebracht. So während ich das sage und das vielleicht auch intensiv setze, ist es mir wichtig, am Anfang zu sagen, ich kenne meinen Gott, er ist ein Weltmeister da drin, dass er Zeiten setzt. Deswegen ist nicht nur Verdammnis auf uns, warum diese Sachen sind, sondern er setzt Zeiten, wo wir als Einzelne, aber auch kooperativ wieder was Neues lernen sollen, wo wir in das Nächste reingehen werden. Vielleicht wird Kay darüber reden, nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und Herrlichkeit. Und es fällt nicht alles vollkommen runter. Alles im Reich Gottes vertraut er uns an und schaut, wie wir damit umgehen. Und dann werden wir das Nächste bekommen. Wir sind in der Wiederherstellung, Leute, des apostolischen Dienstes. Und der komplett neue Komponenten und Bauarten auch der Gemeinde hineinbringen oder betonen wird. Unsere Sicht, wie Gemeinde zu leben hat oder wie wir Gemeinde leben, Gemeinschaft miteinander leben, wird sich in den kommenden Jahren, ist jetzt schon ganz anders wie vor 20 Jahren. Wer kann das bezeugen? Es ist komplett anders und es wird sich noch tiefer verändern. Wir dürfen für die vergangene Zeit sehr dankbar sein. Nur wer dankbar ist, öffnet die Tür für neues Heil. Und ich bin dankbar, auch wo wir hirtisch gelehrt worden sind. Aber die Bibel sagt ausdrücklich, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf den Offenbarungen und der Lehre von Propheten und Aposteln. Möge Gott auch heute Morgen eine Tür des Wortes, des prophetischen Wortes öffnen, auch in unserer Nation, wo Gott uns stretchen kann und eine Willigkeit in uns findet, mit ihm weiterzugehen. Und ich merke, wie sich dann manchmal nochmal, ich habe das schon gesagt, die gleichen Themen sich nochmal komplett anders erschließen, wenn wir sie prophetisch oder apostolisch predigen. Und da werden wir Ergänzung benötigen. Fakt ist, all unsere Erkenntnis ist Stückwerk und wird Ergänzungen benötigen. Aber ich werde heute ein Stückwerk reinbringen und es wird Ergänzungen brauchen. Aber ich werde das reinsetzen, was der Herr mir heute Morgen gegeben hat. Weil Gott wird, und das prophezei ich, in den nächsten Jahren die Vaterschaftslehre nochmal komplett auf eine neue Art und Weise entfalten. Und neue Aspekte erschließen sich, die unsere Jüngerschaft, unsere Sendung und unsere Seelsorge nochmal komplett revolutionieren wird. Und dazu möchte ich diesen prophetischen Beitrag geben. Und bevor ich das tue, würde ich gern nochmal, dass ihr zu zweit, zu dritt zusammengeht, weil der Heilige Geist ist hier. Und öffnet eure Herzen. Dankt nochmal. Lasst auch die, die das hören, macht kurz die MP3 aus und lasst uns kurz innehalten. Ihr seid Leute, die im Land stehen. Lasst uns heute als Söhne eine Ratsversammlung fast haben, wo wir sagen, das hören wir als die Söhne schon und wir beten dafür, wir öffnen unsere Herzen dafür und wir sind willig, dass der Herr uns in was Neues reinführt. Öffnet, zieht an dem prophetischen Wort jetzt. Halleluja, Halleluja. Vater, mit großer Freude heißen wir dein prophetisches Wort und alles, was im Himmel ist, willkommen in unserem Land. Herr, es soll freigesetzt sein, eine neue Vaterbewegung, eine neue Sohnbewegung, Herr. Und wir sagen, release an anointing, setze eine Salbung frei, Herr, dass wir aus dem Alten kommen und trainiert in eine neue Zeit gehen und komplett neu nochmal Dinge erleben können. In Jesu Namen. Amen. Meine Frage an uns ist heute, und leider ist das PowerPoint sehr dunkel, aber es sind ja auch nur so ein paar Sätze. Deswegen möchte ich das euch einfach heute reinstellen. Meine Frage eigentlich heute und auch in den letzten Wochen war für mich, könnte es sein, dass wir an vielen Punkten Vaterschaft falsch aufgegleist haben? Könnte es sein, dass wir oft ein falsches Vaterbild vermittelt haben, auch gerade in Europa, weil wir beeinflusst sind von der Welt, wo wir sehr stark ein Vaterbild verkündigen, das sehr stark kulturell in unseren westlichen Kontext passt. In unseren westlichen Kontext passt. Und das möchte ich euch, vielleicht sind einige hier, die diese ganze Vaterschaft auch Botschaft tragen mit ihrem Leben. Und die ganz tiefe Dinge erlebt haben, dann möchte ich euch bitten, dass ihr nicht mit dem Verstand hört und versucht, dass ihr das schützen müsst, sondern der Vater ist der Vater. Und wir brauchen das nicht zu bewahren, aber für mich, ich möchte bestimmte Sachen rausstellen und ich bete, dass der Heilige Geist uns Licht gibt. Weil meine Frage ist es, welches Bild von Vaterschaft vermitteln wir? in der Gemeinde. Welches Vaterbild hast du? Und wie stark, lass es uns heute einfach mal nur anschauen, ohne gleich zu urteilen, richtig, falsch, einfach sagen, lass uns mal anschauen, ob es sein könnte, dass doch unser Vaterbild extrem stark auch beeinflusst ist von dem kulturellen Aspekt, wie wir Vaterschaft inzwischen auch in unseren Nationen verstehen. Und sind nicht bei uns Vaterbilder oft sehr stark, also das empfinde ich, ich sage das als Frau, ich empfinde das extrem stark, wir Vaterbilder haben, die sehr feminin geprägt sind. Sehr feminin geprägt sind. Wo wir einen Vater vermitteln, der wie eine Mutter einfach, eine Mutter schafft einen Salbungsraum von Gnade und irgendwie so, wo wir einfach aber Väter oft nur machen, dass sie nur einfach lieb sind. Väter, die einfach nur lieb sind. So lieb und so nett und der nur ermutigt und der Vater ist nur dafür da, die Kinder zu ermutigen und zu unterstützen. Und wir in Gefahr sind, nur noch so einen Papa Gott zu akzeptieren und gelten zu lassen, auch für uns in der Beziehung. Also ein Vater, der männlich stark erzieht, Väter, die gemacht sind, Grenzen zu setzen. Ein Vater, wie wir ihn haben, der nun mal auch als Beruf König ist, der uns ruft in Regentschaft, in Verantwortung, von der Wiege her eigentlich, bist du ausgebildet als Kronprinz, mit die Lasten in dem Reich zu tragen und nicht einfach nur eine Privatbeziehung haben, ich und der Papa. Das ist nicht in der Bibel. Das gibt's nicht. Sondern der bildet uns aus. Er ist ein Gott, der ein Reich hat und deswegen brauchen wir dieses Verständnis, dass dieser Vater, der uns zu sich einlädt in seinen Hofstaat, nicht ohne Hofstaat zu bekommen ist und der uns ausbildet, mit der Familie eigentlich das Reich zu regieren und dass wir mittragen können. Und für mich ist die Sache, ich empfinde es sehr stark, dass das in weiten Teilen im Leib Jesu uns fremd ist und wir diese Sache, auch diesen Vater, der König ist, nicht in der Seelsorge einsetzen, in der Kombination, sondern wenn es um Seelsorge geht, dann ist es nur der Papa, dann ist nur der Vater. Weil wir sind ja dann nur Privatpersonen und wir in Gefahr sind, aus einer sehr individualistischen, kulturellen Kontext kommen, dass wir nur privat unsere Vaterwunde immer Gott hinhalten. Der Vater soll das ausheilen. Natürlich stimmt es, dass Gott, der Vater, gut ist. So gut, dass es unsere Vorstellungen sprengt. Aber trotzdem sollten wir mal hinterfragen, wo wir doch ganz massiv als Leib, als Gemeinde von der Welt beeinflusst sind. Wo haben wir auch in Deutschland diesen Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, nur noch so nett und lieb gemacht, dass er schon fast kein Rückgrat mehr hat. Und meine Sache ist, sind wir in Gefahr, einen Kitschpapa zu predigen für die schwachen Kaputten als Erstversorgung, indem wir in der Erziehung viel frauliche Prägung in den letzten Jahren modelliert haben, fehlt es oft an dem Vorbild von gesunder, starker, männlicher Vaterschaft und Männlichkeit. Wo sind wir, wenn ich es auch mal so hart, also prophetische Leute müssen auch mal was schneiden, da muss man ja was niederreißen auch und zerstören, wo fehlt es uns oft an diesem Vorbild und wo ich es hart sagen darf, wir einfach geistlich Kastrierte hervorbringen, wo Weichheit und Kompromissbereitschaft, apostolische Stärke und Durchbrechersalbungen in unseren Gemeinden überhaupt nicht aufkommen lassen kann. Wo sind wir verseucht von dem säkularen Humanismus, der klare Standpunkte, das ist auch was Männliches, klare Standpunkte zu haben, sofort wir Angst haben davor und sofort als fundamentalistisch oder diktatorisch abstempeln und den Geist Jesu Christi nur aus Weichspüler-Edition unter uns dulden lassen wollen. Wo sind aber diese Söhne der Morgenröte, die geprägt sind von diesem radikalen Geist Jesu Christi, der eine Imprägnierung uns gibt, in den Stürmen des Lebens bestehen zu können und dem Lamm zu folgen bis in den Tod? Meine Beobachtung ist folgendes, dass wir oft an das Thema Vaterschaft nicht mit dem erlösten Geist rangehen, sondern wir merken, wir sind wiedergeboren und plötzlich merken, ja, wir haben diese Seele und den Körper und da ist noch nicht alles erneuert und plötzlich merken wir, wir wollen das nicht wegschieben, nicht einfach sagen, da ist ja nichts und das ist auch ganz wichtig, aber eigentlich fangen wir an, plötzlich in dem Ernst nehmen und so stark mit dem alten Unerlösten wieder zu identifizieren, dass plötzlich alles, was wir fühlen und was wir denken, nur noch aus der Identifizierung mit den Erfahrungen, die wir hatten mit unseren irdischen Eltern, den Erlebnissen aus der Kindheit, dass wir das so ernst nehmen, dass nur noch das ernst ist für uns. Aus Angst, etwas zuzudeckeln, verleugnen wir den Geist anstatt das Fleisch. Wir halten unsere unerneuerte, auch noch wirklich, oder unsere unerneuerte Seele, auch da wirklich das Fleisch, was Gott nicht vertrauen, Gott hin, dann in einer nicht bösartigen Weise, aber weil wir es nicht anders gelehrt oder nicht anders wissen. Und wir halten uns diese unerneuerte, das Fleisch dem Vater Gott hin und verstehen nicht, dass Gott, dass dieses Fleisch, diese Angst, dieses Misstrauen wird nie Gott vertrauen können. Es wird immer diesem Vater misstrauen. Es kann es nicht und es wird es nie. Nur durch den Geist und durch Glauben haben wir die Chance, die Seele an die Hand zu nehmen und zu erneuern, dass sie sagen, hey, wir wissen, er ist dieser gute Gott. So jetzt Seele, komm, Mund auf, Medizin, der sandte sein Wort und halte, jetzt nimm es und glaube auch. Und wir werden dann genesen. Oft bleibt ein unrealistisches Hoffen und Sehnen einer unreifen Kinderseele nach einem Papa-Gott. Und viele bleiben so immer auf der Suche und sind unbrauchbar für die Sendung, sind absolut unbrauchbar für die Sendung, weil sie zu einer Einbahnstraße werden in sich hinein. Martin Luther sagte einmal, das finde ich so ein Hammerwort, bleibst du am Wort, wirst du genesen. Traust du deinen Gefühlen, dann kommst du um. Unser himmlischer Vater kann nicht verstanden werden ohne das Königreich. Und da wünsche ich mir, dass heute etwas passiert, dass wir als Stellvertreter aus unseren Nationen sagen, wir wollen eine Vaterschaft verkündigt bekommen, die Teil dieses Königreichsdenken ist. Denn wir sind hineingeboren in ein Reich. Amen. Warum lernen wir Vaterschaft ohne das Verständnis vom Königreich? Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme. Der Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie in den Himmel, so auf Erden. Diese Söhne müssen hervorkommen, die kooperieren können, den Willen Gottes, der in den Himmel ist, auf Erden auszuführen. Amen. mein Erlebnis war, und da mussten wir auch in Deutschland reifen, unsere Vaterbotschaften reduzieren den himmlischen Vater sehr stark auf die Erfahrungen auf unsere irdischen Väter. Aber unser Vater hat ein Königreich. Und wir sind erlöst mit der Wiedergeburt in sein Reich und sollen erzogen werden hier auf der Erde, wirklich erzogen werden, komplett neu zu denken, ranzugehen, neue Beurteilungen zu bekommen, auch zu leiden mit dem Christus, damit dieses Reich kommen kann. Das erfordert ein komplett radikales neues Denken, auch in der Gemeinde. Das erfordert aber auch ein komplett neues Denken dann über uns, wer wir sind, was wir können und was wir in Gott können. Aber auch eine komplett neue Beurteilung zu unseren irdischen Vätern, auch zu unseren irdischen geistlichen Vätern. Es wird eine komplett neue Reife hervorbringen, wenn wir das wissen, dass wir unter einer Sendung sind und nicht ineinander reinwachsen. Und diesen apostolischen und Königreich Gottes Aspekt habe ich auf Vaterschaftskonferenzen, muss ich sagen, ehrlich gesagt, nicht gehört, weil vielleicht es auch dran war, dass Gott unsere Leistungskraft als Deutschen immer wieder gekannt hat und wir wussten, dann werden wir sagen, Sir, wir machen das und so weiter. Und es wäre vielleicht auf unsere Willenskraft und er musste wirklich zu uns mal erst als die Kinder kommen, die Säuglinge. Aber unser Bild von dem Vater Gott wünsche ich mir, dass es sich total verändert in der kommenden Zeit. Ich wünsche mir, Leute, dass Missionare kommen aus den Nationen und uns Vaterschaft lehren. Dem Vater aller Nationen. Ich wünsche mir, dass apostolische Leute, die vom Feld kommen, von der Front kommen, dass die kommen und uns von dem Vater lernen. Dann wird es sich schon gleich einen ganz anderen Geschmack haben. Denn die Gemeinde muss ihren Blick an die Front bekommen und weg von in sich hinein. Sonst werden wir in der Hinterfront, so ganz weit weg, wo der eigentliche Kampf tobt, eigentlich so einfach absacken und nur um uns selbst reden. Und wir werden der Blick auf die Front wird uns eigentlich erst motivieren, durch die persönlichen Prozesse zu gehen. Amen. Weil du merkst, diese hohe Ehre, dass Gott uns erwählt hat, nicht so wie man früher sagt, was ist bei den Frauen immer so, die 3 Ks, Kirche, Küche, Kinder, ja, so weg, so macht es mal schön. So unser Vater, unser Bräutigam nimmt uns hoch, aber ich empfinde und möchte mit uns regieren, er gibt einen Sitz zur Rechten uns. Und wisst ihr aber, was passiert ist, viele von uns wollen nicht reif werden, weil da ist ein ganz anderer Wind. Und viele nur im Erwachsenenstadium, wir haben so viel Lasten, so viel Pflichten. So, wir haben es bis hier, wir haben so dicke, wir wollen nicht Pflichten. Wir sind so pflichtbewusst und da merken wir jetzt auch noch das, so bleibe ich mal lieber Kleinkind. Ewiges Kleinkind. Dafür kam Jesus nicht. Und das ist es, was der Herr in Europa reingeben möchte. Der Hefeteig muss aufgehen, Wärme muss kommen. Aber dass die Rosinen rauspoppen, dass die Rosinen rausspringen, weil sie die Wärme gar nicht mehr aushalten, sondern weil sie sagen, rein in diesen Dreck dieser Welt, dort wird mich der Vater hinsenden. Er ist ein Vater und ein König und ein Vater. Und die Söhne, von denen die Bibel spricht, sind nie Kleinkinder. Die Söhne, von denen Gott spricht, die sind hineingerufen in den Plan. Es geht um einen Plan, ein Herzensschrei Gottes. Und die Frage ist, sind wir als Söhne wie der Sohn? Wir sollen auf ihn schauen, den Sohn. Und während wir auf ihn schauen, werden wir unseren Lauf vorlaufen. Sonst nicht, wir werden es nicht schaffen, im Blick auf uns rein. Dazu ruft uns wer auf? Der Vater. Der Vater ruft uns auf und sagt, ich möchte euch Verantwortung geben. Weide meine Schafe und der Sohn wird es uns geben. Und Wo sind wir, ist der Christenheit verweichlicht einfach, komplett verweichlicht und reduzieren die herausfordernde Botschaft der Nachfolge, diesem Christus, diesem Lamm nachzufolgen, alles zu verlassen. Das ist ganz klar. Jesus kam und sagt, verlasst alles, um mir nachzufolgen. Wo reduzieren wir diese Botschaft, allem zu sterben, um ihm nachzufolgen, in so ein sicherheitsversprechendes Mama-Mutter-Paket. Oh Gott, dem Kind darf bloß nichts passieren. Es soll ihm ja nichts Schlimmes zustoßen. Ich hasse das bei uns Frauen. Das ist nicht die Mutterschaft, die Söhne hervorbringt, die wie Maria einen Schmerz auch bekommt, weil wir wie die Vater die Söhne senden und sagen, ihr gehört diesem Vater, ihr gehört diesem Lamm. Folge ihm, wo immer er dich hinführt. Wo verraten wir den Christus und den Vater im Himmel, der den Sohn, den er über alles geliebt hatte, in die Welt sandte, um zu sterben, damit eine Art von also Söhne hervorkommen, die dem ersten Sohn gleich sind, verwandelt werden in sein Bild. Wo haben wir als Leiter, als Prediger versagt und haben ein Pseudo-Evangelium verkündigt? Wo verleugnen wir diesen Geist Jesu, der diesen Jesus gesandt hat? Wo sind wir in Europa absolut gefangen in dieser sichtbaren, unseren Privatwelt, wo Gott reduziert wird, so uns ein gutes, sicheres, heiles, schöne Ehe, eine christliche Familie wollen wir noch und ein bisschen die Nachbarschaft beeinflussen, so wo wir dieses Sicherheitspaket so einfach haben wollen. Gott, bitte schütze das, dafür bist du da, und wenn du das nicht tust, so dann bist du auch für mich nicht relevant. Dieser Gott in Europa ist inzwischen so weit, dieser Gott muss mir was bringen. Dieser Gott muss mir was bringen. Natürlich bringt er dir was. Aber weil er dir alles gebracht hat, schickt er dich dann. Söhne, diese Söhne, von denen die Bibel, wenn die Bibel über Söhne spricht, sind das nicht Babychristen. Wenn die Bibel von Söhne spricht, da werde ich noch drauf kommen, geht es um die Leute, die Schlüsselgewalt haben. Das Wort Sohn ist nie als Baby, wird nicht in der Bibel so verwandt. Söhne, die fähig sind, in Jesus ihr Leben niederzulegen und ihr Leben eben nicht lieben und festhalten bis zum Tod. Heutzutage kommen Stürme auf in dem Leben von Menschen oder in Familien, auch gerade christlichen Familien, merken viele, dass sie doch auf Sand gebaut haben, weil wir ein falsches Evangelium haben. Wir haben nicht den Sohn. Wir sind nicht auf dem Felsen. Jesus aber sagte, wer das Wort hört und tut, der ist jemand, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Und die Stürme werden kommen, die Fluten kommen zu jedem Haus. Die Frage ist, wird dann dein Haus und deine Familie stehen, weil du es auf dem Felsen gebaut hast? Christus, das lebendige Wort Gottes. Der Sohn ist, auf dem wir bauen, unser persönliches Leben hier auf der Erde. Liebe Geschwister, sind wir vielleicht deswegen so schwach, weil wir einfach nur Muttersöhnchen hervorgebracht haben und einen Vater verkünden, der auf keinen Fall dir etwas Böses zustoßen lassen würde, wo wir glauben, wir sollen jeden Sturm wegbeten, weil ein Vater, so unser Bild vom Vater, der würde das doch ja nicht zulassen und seinen Kindern zumuten. Wo sind wir in der westlichen Kultur so bedacht, unsere Schrebergärtchen zu verteidigen und unsere Kaffeekränzchen, dass wir letztendlich kein Salz mehr haben und keinen Standpunkt mehr vertreten, sondern eigentlich auf diplomatischen Konsens mit der Welt leben? Ist das aber der Vater, den Jesus verkündigt, den der Christus, unser Jesus verkündigt hat, den der Sohn, der vom Himmel kam, uns verkündigt hat? Nein. verkündigen wir einen Kuschelvater, einen Ermutigungsopa und Heilungsdoktor für alle Wehwehchen unserer Wohlstandsgesellschaft? Das ist für mich die Frage. Ich weiß, dass es vielleicht für einige ein bisschen harter Tobak ist, wenn ich das so sage, aber das ist mir, ich merke, diese Art von Produkten bringen wir oft hervor durch unsere Botschaften. Und vielleicht gebe ich für einige was Neues rein, aber ich bete, dass ihr darüber auch betet und das prüft. Ich empfinde die Botschaften, die ich gehört habe über Vaterschaft, da entstand immer bei den Botschaften, und das darf uns nicht unterschätzen, was Botschaften ins für Bilder in uns kreieren. In den Botschaften habe ich immer das Bild einer Kleinkind, so ein 2- bis 5-jährigen Kind gesehen oder 7-jährigen Kind. Es ist immer das Bild einer Kleinkind-Vater-Beziehung, die das hervorkommt. Was ist eure Einschätzung darüber? In den wenigsten Predigten und Lehren entstand das Bild in einem, dass es um einen Vater geht, den wir verkündigen, der dann mit dem Sohn zusammenarbeitet, der, sag ich mal, mit 25, 40 Jahren voll in Saft und Kraft mit ihm rausgeht, aufs Feld geht und arbeitet. Stimmt's? Wir sehen, und das werden wir, und das dürfen wir, vielleicht keine Generation von uns, auf dem Schoß des Vaters kuscheln. Wahrscheinlich hat der Heilige Geist noch nie zuvor in der Kirchengeschichte uns die Nähe zum Vater so aufgezeigt. Ich glaube, dass die Wiederherstellung von dem Heiligen Geist, also der Vaterlehre vom Heiligen Geist ausging. Und wir dachten zutiefst, wenn wir dieses Vaterloch in den Deutschen stopfen würden, könnten, dass dann Leute heil werden und gesund. Und bestimmt haben viele von euch das auch, sag ich mal, dieses Hören positive Erlebnisse gemacht und gemerkt, dass sie den Vater erlebt haben. Und definitiv in den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild vom Richtergott zu einem liebenden Vater verändert. Aber heutzutage haben wir überhaupt nicht mehr die Gefahr, von einem Richtergottbild zu sprechen. Selbst Ungläubige, selbst wenn du hier Leute, die gar nicht Gott wirklich tief kennen, die sagen sofort, aber dieser Gott ist gut. Das ist der breite Konsens. Aber die Gefahr ist, dass wir ihn als Weltenherrscher und als Richter überhaupt nicht mehr kennen. Weil jetzt sehen wir das Heil in den nahbaren Vätern, den Eltern, die auf Augenhöhe die Kinder erziehen, die Kinder um Rat fragen. Ja, so weit, dass die Kinder den Eltern sagen, was gut für sie ist. Und genau dieses Bild dürfen wir nicht unterschätzen, schwappt in unsere Gemeinden hinein und wir übertragen das auf unseren himmlischen Vater. Er soll uns bitteschön auf Augenhöhe erziehen. Und wir wollen doch gefragt werden. Nicht sein, sondern unser Wille erscheint uns kostbar über alles. Und wir werden es verteidigen mit allen Mitteln. Alle andere Vaterschaft inzwischen, in manchen Gruppen auch und auch im, ich merke das in der unsichtbaren Welt, alle andere Vaterschaft erscheint fast archaisch und vorsintflutlich. Wir sind Nachkommen der 68er Generation, die gesagt hat, trau keinem über 30. Wir fürchten jede Person, die Grenzen setzen uns könnte, weil das ja den eigenen Willen durchkreuzt, der unser Heiligtum sind. Wir sind in Europa auf einem krassen Ego-Trip und die Botschaft von Vaterschaft wurde von uns oft missbraucht, die Suche nach uns selbst zu rechtfertigen, weil wir dem Kreuz ausweichen wollten und hofften, die Botschaft von Vaterschaft bietet uns eine Abkürzung und wir müssen nicht durch den Tod durch. Wir gehen einfach schnell zum Vater. Der Vater heilt meine Wunde. Ich glaube total daran, dass jeder, der wiedergeboren ist, eine ganz intensive Zeit nehmen soll, die irdische Beziehung zu Vater und Mutter komplett durchzuarbeiten. Das haben wir gelernt, das ist nicht wegzuleugnen, das hat der Heilige Geist offenbart, das ist notwendig. Aber nochmal die Frage, könnte es sein, habe ich gefragt, dass wir in vielen Punkten Vaterschaft aufgegleist haben? Und da möchte ich in diesen Punkt rein. könnte es sein, dass wir den Fehler gemacht haben, dass wir einen direkten Weg zum Vater anbieten, ohne den Umweg durch Jesus und das Kreuz. Der Vater soll uns heilen. Schon das Wort Vaterwunde zeigt das auf. Und so war unsere Hoffnung auch, dass der Vater selbst uns heilt von unserem Fleisch und den Ängsten der Seele und unserer irdischen Beziehung zu unserem Vater. Und es machte sich nicht, ich frage es einfach euch, machte sich nicht in uns das Gefühl oder die Überzeugung breit, Vaterschaft löst alle unsere Probleme. Oder personalisiert, ein Vater würde meine Probleme lösen. Oft wurde uns sogar geraten, such dir einen geistlichen Vater, such dir eine geistliche Mutter. Aber ich möchte heute etwas Radikales in den Punkt reinstellen, was aber sehr viel Freude auch ist. Weil das Problem ist ja, wir haben viel zu wenige davon, stimmt's? Wir haben viel zu wenig geistliche Väter und geistliche Mütter. Wenn Gott über Vaterschaft uns komplett heilen müsste, dann wären wir ein riesiges Dilemma, hätten wir. Warum? Wenn du nicht zu den wenigen gehören würdest, die Glück gehabt haben, einen guten natürlichen oder einen guten geistlichen Vater zu haben, dann wäre es dir nicht mehr möglich, geheilt zu werden. Die Vaterwunde würde bleiben und in jeder Situation wieder hervorkommen. Und was machen wir? Wir reagieren als die Weisen. Wäre das nicht total unfair von Gott? Frage dich ehrlich heute, glaubst du, dass Vaterschaft, direkte Vaterschaft sozusagen, dein Innerstes komplett heilen kann, dass deine Probleme sich dann lösen, weil du eben Vaterschaft nicht erlebt hast und deswegen kommst du nicht voran? Versuch mal, das rauszufinden, was du denkst und was du glaubst. Und hier sagt die Bibel etwas komplett anderes. Und wo ich das jetzt in den letzten Monaten noch mal tief entdeckt habe und empfunden habe, dass der Herr möchte, dass ich das verkündige, ist das so eine neue Gnade drinnen. Hier sagt die Bibel anderes, was anders, was uns total helfen kann, das neu zu überdenken. Was sagt also die Schrift? Was sagt die Schrift? Ich sage das einfach provokativ. Nicht der Vater löst die Probleme, heilt und befreit uns, sondern der Sohn. Halleluja! Gottes Weg zur Erlösung der Welt nicht, dass Gott sich als Vater als Heilung anbot, sondern er sandte jemanden. Wen sandte er? Er sandte den Sohn in die Welt. Der Vater glaubt, dass der Sohn die Lösung des Vaters für alle Probleme der Menschheit ist. Wer? Es ist der Sohn. Er hat ihn gesetzt zur Lösung und zur Erlösung für uns auf der Erde. Letztens hörte ich einen genialen Mann Gottes der Vaterbewegung sprechen und er sagte, wenn du das Vaterherz Gottes entdeckst, dann findest du Jesus, den Sohn Gottes. Und das stimmt. Wer das Herz Jesu erkennt, wird den Vater sehen. Aber zur Rettung der Welt ist der Sohn bestimmt. Und dieses Wort Sohn in Großbuchstaben prägt sich zurzeit tief, fast wird tief in mich eingebrannt. Der Sohn hat einen Vater und der Sohn. Es heißt nicht in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst als Vater in die Welt kam und sich als Vater hingab, dass jeder, der an den Vater glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Stimmt's? So steht es nicht, aber war es nicht so, dass doch das viele von uns gerade jetzt erhofften? Dann würden mit Recht auch andere Religionen sagen zu uns, was ist denn das für ein Vater, der den Sohn vorschiebt? Ein richtiger Vater würde immer die Stelle vom Sohn einnehmen und ihn schützen. Sie könnten sagen, soll er doch als Vater selbst kommen? Soll er die Lösung sein für die Probleme der Welt? Die Schrift zeigt aber ganz eindeutig klar auf, Jesus, der Sohn, musste kommen. Er war gesetzt, die Welt zu retten und zu befreien. Der Sohn ist eingesetzt und der Sohn macht frei. Und nicht der Vater in allererster Linie. Warum? Das ist das, was so tief jetzt in mich eingegangen ist und wo ich angebetet habe. Warum also wählt der Vater diesen Weg und sendet den Sohn? Anscheinend ist der Vater zutiefst überzeugt, selbst überzeugt, und dass er als Vater, dass der Sohn die Erlösung bringt in die Welt und nicht er. Er glaubt, dass der Sohn, deswegen sendet er den Sohn. Er ist überzeugt und er ist es als Vater überzeugt, dass der Sohn die Loslösung bringt, die Erlösung. Der Sohn aber dann, und da werden wir drauf kommen, ist dann der Weg zum Vater. Der Sohn ist der Weg zum Vater. Der Sohn musste kommen, denn mit dem ersten Kommen Jesus musste der Sohn eine neue Art von Söhnen hervorbringen, die fähig sind, mit dem Vater zu leben, der ein Vaterkönig ist. Der Mensch der gefallenen Schöpfung kann nicht zum Vater kommen. Es geht nicht. Die Jünger baten, wie wir, Jesus, zeige uns den Vater. Was sagt Jesus? Er macht keine Vaterschaftspredigt und er sagt, so lange bist du Philippus bei mir, weißt du es immer noch nicht, wer den Sohn sieht? Nochmal. Nur die Söhne, die Jesus hervorbringen, geboren in Jesus, können den Vater sehen, wie er ist. In Johannes 17 heißt es, bevor Jesus zum Vater in den Himmel geht, betet er, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch der Sohn dich verherrliche. Und dann hast du, der Sohn hat Vollmacht bekommen, die Gott, der Vater, ihm gibt, dass er ihnen ewiges Leben geben kann. Ich möchte das heute in unseren Mittelpunkt stellen. Die Erlösung, wenn wir eine evangelistische Bewegung sehen wollen in Europa, wird eine neue Verherrlichung des Sohnes stattfinden. Der Vater wird den Sohn verherrlicht sehen wollen in Europa. Dass Leute hervorkommen, die diesem Lamm folgen werden, wo wir dem Lamm folgen werden. Die Erlösung der Welt von uns Menschen, auch der einzelnen menschlichen Seele, ist auf einen Sohn gebaut. Das finde ich so stark. Wenn Vaterschaft die alleinige Lösung wäre, wären wir hoffnungslos, weil wir hätten nie genug davon. Es benötigte ein Kreuz, damit du frei sein kannst von Schuld, Sünde, Scham, alle Probleme, deine Gefangenschaft, damit du dann als einer der Söhne mit dem Vater regieren kannst. Der Sohn befreit dich, der Sohn bringt Heilung, der Sohn heilt dich, damit du dann mit dem Vater regieren kannst. Was für eine Botschaft. Das Wort Gottes gibt ein eindeutiges Zeugnis in der Schrift. Wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Es heißt dort nicht, wen der Vater frei macht, der ist frei. Jesus befreit. Wir müssen Vater und Sohn nicht trennen. Das ist nicht die Sache. Aber ich glaube, dass für Europa es wichtig ist, dass wir merken, dass wir nicht eine Lösung an dem Kreuz, an dem Sohn vorbei machen zum Vater. Wir dürfen keine Lösung predigen, die den Vater als Lösung für die Welt hervorbringt. Obwohl der Sohn wird immer dann der Weg zum Vater sein. Aber der Vater wird und der Sohn wird uns senden. Es wird dann nicht nur ein Kuschelvater sein, ein Privatvater, sondern der Sohn Gottes, den wir kennen von der Schrift, er wird Söhne hervorbringen, die mit Jesus, mit dem Vater regieren können. Nur Jesus befreit. Schieben wir den Vater vor Jesus, so ist die Gefahr, dass wir unfruchtbare Eunuchen hervorbringen. Wir produzieren Unfruchtbarkeit. Und das ist es, was ich provokativ in den Mittelpunkt stellen kann. Warum? Die Lösung Gottes, und das war die Lösung des Vaters, das möchte ich ganz sagen, die Lösung des Vaters war es, es musste einen Tod und Auferstehung, braucht es von dem einen Sohn, damit wir mit dem Vater überhaupt uns bewegen können. Und dass wir ohne Scham sind, dass er nicht eine Vaterwunde heilen muss, das macht der Sohn. Der Sohn heilt dich von dieser Vaterwunde. Der Sohn befreit dich von dieser Vaterwunde. Und dann, geheilt, kannst du mit ihm kooperieren. bieten wir Menschen einen direkten Weg zum Vater oder uns als irdische geistliche Väter bieten wir Vaterschaft an als Heilungselement, werden wir Unfruchtbarkeit hervorbringen, weil die Menschen zu uns versuchen, also werden in uns reingeflochten werden. Es braucht das Kreuz. Der Vater weiß und ist überzeugt, dass es ein Kreuz braucht. Und das ist der Sohn, das hat er uns gebracht. Es benötigt einen Tod, um angstfrei mit dem Vater uns bewegen zu können. Und den hat Jesus uns erkauft. Das Fleisch wird sich nie heilen lassen, auch nicht vom Vater heilen lassen. Es benötigt die Lösung des Vaters. Der Sohn macht dich frei. Brauchst du Befreiung? Brauchst du Heilung? Der Vater wird dich zum Sohn schicken. Weil er ist vom Vater gesetzt für die Menschheit. In ihm ist alle Schätze, alle Weisheit, alles, was du brauchst. Es ist im Sohn. Und das ist die Liebe des Vaters. Das ist die Liebe des Vaters. Sehen wir Jesus, sehen wir den Vater und den Willen des Vaters. Psalm 107, Gott, der Vater, sandte sein Wort. Wieder er sendet. Warum nicht er? Er sendet in der vollkommenen Überzeugung, dass Jesus das lebendige Wort Gottes, dass wir es benötigen hier auf der Erde, damit wir als die Söhne mit ihm agieren können. Nochmal, wie heilt uns der Vater also? Wie heilt er diese Vaterwunde? Er sendet den Sohn. Der Sohn heilt uns von jeder Vaterwunde. Christen, die ein humanistisches Vaterbild nicht in den Tod geben, werden verzweifelt und zornig werden, weil sie auf diesem Weg dem himmlischen Vater nicht erleben werden. Wer nicht in den Tod getauft worden ist mit dem Vater, mit Jesus, kann den Vater nicht genießen. Ich bin gleich, es braucht noch eine Weile, ich seid sehr tapfer, aber ich möchte es einfach öffnen. Wir machen eine Pause, keine Angst. Einige werden vielleicht sagen, Monika, wischst du jetzt nicht einfach den Vater beiseite? Nein, Jesus kam, um den Vater zu offenbaren. Aber es geht um Zeiten und Phasen zu erkennen. Wenn wir jetzt an einer Schwelle stehen, wo Gott auf diesem Kontinent nochmal Gnade geben möchte, wo Gott in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich uns in eine Zeit reintreten lässt, wo die Welt Rettung erleben soll, wo Schleier weggehen soll, wo Gefangenschaft wirklich besiegt wird und die Gefangenen rauskommen wollen, dann predigen wir einen Sohn zur Rettung für diese Welt, gesandt vom Vater. Amen. Weil dann, was wird dann passieren? Durch diesen Sohn werden dann die Söhne der Morgenröte hervorkommen, hineingeboren in das Königreich Gottes, Botschafter an Christi Stadt, die vom Heiligen Geist das Abba Vater ins Herz bekommen haben und dann zu Gesandten in die Welt gesandt werden mit der Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, in welchem Kontext in Römer 8 eben dieses Wort Abba Vater ist? Das sind die Söhne der Morgenröte, das sind die Söhne Gottes, die vom Heiligen Geist geführt werden. Davon ist nicht Papa Kleinkind. Die Bibel spricht in Römer 8 von den Söhnen, wo die Schöpfung seufzt, die mitregieren, die geleitet werden, die fähig sind zu gehorchen. Wenn der Heilige Geist sagt, geh, dann gehen sie, weil sie gehorsam gelernt haben. Das sind die Söhne, die hervorkommen müssen in Europa. Warum? Das Lamm hat einen hohen Preis bezahlt und er soll auch aus Europa, aus Deutschland Leute hervorkommen sehen, die eine Frucht aus unserer Nation sind, die ihm nachfolgen, dem Lamm, wo immer er sie hinführt. Und die nicht Gott, das Lamm, zwingen, so folge du mir nach und betüttel mich nur um mich herum. Das ist nicht, was wir verkündigen. Diese Botschaft, die ich heute Morgen bringe, bete ich so sehr, dass sie nicht in den Verstand geht. Weil wir müssen den Vater und den Sohn nicht trennen. Aber wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Aber Europa braucht nicht eine Kuschelvariante von dem Vater. Weil wir brauchen, auch für die Ungläubigen, brauchen wir nicht eine Botschaft von einem allgütigen, irgendwie allversöhnenden Gott, sondern wir brauchen die Botschaft des Reiches Gottes, wo man nur durch Tod und Auferstehung Anteil haben kann, die aber dann den Geist bekommen mit Schlüsselgewalt. Die rufen wirklich mit voller Kühnheit, ohne weisen Geist, Abba, Vater! Der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und sie stehen auf, wie in dieser Morgenröte. Und dann werden wir sehen, dass auch eine Armee des Herrn hervorkommen wird. Und was ist mit dem Weißen Geist, Monika? Was ist mit dem Weißen Geist? Als erstes, ich möchte Schockierendes sagen, in der Bibel wird nur einmal das Wort Weisen erwähnt und dort sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Jesus, der Sohn, sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Alle anderen Bibelstellen im Zeugnis der Schrift, es gibt viele Bibelstellen über Weisen, da wird nur über natürliche Weisenschaft geredet, wo ihre Eltern einen Vater oder Mutter verloren haben. Und da sagt selbst der Vater im Himmel, ich kümmere mich um sie. Ich bin ein Vater für diese Vaterlosen, die wirklich einen irdischen Vater, eine irdische Mutter verloren haben. Ich bin ein Vater für sie. Sie sind keine Waisen. Ich bin ein Vater für sie. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist ganz klar gesetzt. Der Sohn Jesus wurde gesandt, damit wir nicht vaterlos sind. Das ist eine Lüge. Wir sind nicht mehr vaterlos. Du bist nicht vaterlos. Du hast einen Vater. Der Sohn hat den Weg für dich freigemacht, dass du einen Vater hast. Und es kann ja nicht sein, dass 15, 20 Jahre eines irdischen Vaters so katastrophal dramatisch ist, dass wenn du einen himmlischen Vater bekommst, der seit Ewigkeit zu Ewigkeit regiert und lebt, dass die DNA so niedrig ist, dass er das bisschen von deinem verkorksten Papa nicht auf, machen kann, sondern wo du eintrittst im Glauben an diesen Vater zu gehen. Das glaube ich nicht von meinem himmlischen Vater. Jeder hat dieselbe Chance. Wir müssen es aufarbeiten, aber der Sohn heilt dich von der Vaterwunde, weil du jetzt einen guten Vater bekommen hast. Der Bibel sagt, der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt nichts anderes. In Europa mit all der Vaterwunde haben wir einen Mangel an den Heiligen Geist, einen Mangel an Söhnen, die verstanden haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Natürlich war es revolutionär in den 70er Jahren, wo wir gehört haben, aus Kirchenchristen, so es gibt eine Bekehrung und du hast ewiges Leben. Das war, du bist ein Kind Gottes und du wirst in den Himmel kommen. Das hat eine Freude in D-Dur-Liedern freigesetzt, wo wir getanzt und Gott ist so gut, Gott ist so gut und all diese fröhlichen Lieder, weil das war so frisch, das war. Wir haben ewiges Leben. Ich bin ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist hat es auch in unserem Land gemacht. Und dann merkten wir, Bekehrung reicht nicht aus. Und die Erfahrungen der natürlichen Familie haben wir auf Gott übertragen. Und in weiten Kreisen ging aber kein Ruck durch die geistliche Landschaft. Deutschland wurde nicht zu einer sendenden Nation. Und wir fingen an und haben gedacht, wahrscheinlich ist es der Waisengeist. Wahrscheinlich jetzt haben wir einen Waisengeist. Und wir haben über Waisengeist gelehrt und welche Auswirkungen er hat. Ja, und dann habe ich diese Listen geliebt. Ja, oh, der Weise ist allein und er ist ganz selbstzuständig. Er muss für sich selbst sorgen. Er ist besitzlos. Er hat Misstrauen. Er ist immer einsam. Aber der Sohn, der ist Erbe, Geborgenheit, Vertrauen, Schutz. Dann von der Frucht. Die Frucht ist, ich muss herrschen, ich bilde Fraktionen, Kontrolle, Distanz. Aber die Frucht des Sohnes ist dienen. Wer hat diese ganzen Listen gehabt? Ja, das ist doch wunderbar. Ah, da bist du reingegangen, hast dich voll identifiziert. Und dann hast du gesagt, oh mein Gott, ich entdecke, ich habe voll den brutalen Waisengeist. Ja, und dann bist du ganz erschrocken und dann bist du wieder vorgerannt und hast gesagt, so hier ist es. Aber letztendlich, wir dürfen darüber lehren, aber es ist nichts anderes als eine andere Sprache wie Fleischgeist. Es ist einfach nicht eine andere Sache. Alles, was links ist, ist Fleisch, alles, was rechts ist, ist Geist. Das ist einfach so. Wir müssen das verstehen, bei der Sprache mit Weis, also die Bibel gibt für das Fleisch ganz klare Therapie vor, Tod und Auferstehung. Die Bibel gibt als Therapie für den weißen Geist, für das Fleisch, nicht Heilung vor, sondern Tod. Okay? Das ist das Kreuz. Okay? Bei der Sprache eben, wenn wir über Weisenschaft reingegangen, Vaterschaft reingegangen sind, geben wir als Therapie was vor? Den Vater. Aber blöderweise bleibt dann der Waisengeist hartnäckig in uns befestigt und wir werden so hoffnungslos, schwenken wir dann ab und zu in den Geist und merken, glauben an die Kraft des Blutes und dass Jesus ja doch gekommen ist und dass er ja wirklich das Kreuz vollbracht hat. So dann plötzlich merken wir, oh, die Scham ist weg und wir merken, wir sind im Geist und glauben. Aber in einem unbewachten Moment der Seele schiebt sich die Seele vor und das Waisengefühl ist wieder da. Das ist mit der Botschaft vom Fleisch erste, zweite Dimension sehr gut zu erklären, aber nicht mit dem Therapieangebot Vaterschaft. Die erlebt man biblisch eben erst nach dem Kreuz, nach dem Sohnesangebot. Nicht der Vater im Himmel, aber auch nicht unsere natürlichen, auch nicht deine geistlichen Väter sind zwischen den zwei Spalten, um Heilung zu bringen, dass du irgendwann in der rechten Spalte dein Seelchen irgendwie sagst, so, oh, jetzt bin ich der Sohn, so jetzt fühle ich mich so, oh, ich fühle mich so angekommen. Wird kein irdischer Vater in dir bewirken können. Das wird kein geistlicher Leiter darf in diese Vaterwunder reintreten, weil es ein Fass ohne Boden ist. Der Sohn erlöst dich vom Waisengeist. Kann ich ein Halleluja hören? Es ist ein anderes Wort für Fleischgeist und dass wir unter der Herrschaft des Teufels stehen. Wir sind dann im Machtbereich der Finsternis, wo es nur einen Vater der Lüge ist. Und der hat das größte Interesse, dich nochmal darum drehen zu lassen und nochmal darum rumlehnen zu lassen und einmal in der Seele bei dir rumzumachen. Wenn er den Mund aufmacht, dann lügt er, dann lügt er, dann lügt er und wir hören zu. Der Sohn kam. Und uns von diesem Machtbereich des Teufels, dem Lügenmeister, rauszuretten und zu versetzen in den Machtbereich des Sohnes, nicht des Vaters, des Sohnes seiner Liebe, das ist vom Vater. Der Sohn, das ist ein ganz wichtiger Satz, der Sohn stellte uns tadellos vor dem Vater und kein Abmühen und keine Sehnsucht nach Vaterschaft kann dem etwas dazufügen, das finde ich befreiend. Halleluja. Wenn wir das erkennen, und damit möchte ich diese Runde schließen, wenn wir das erkennen, Leute, dann sind wir nicht mehr eingesperrt in den Erfahrungen unserer irdischen Väter. Egal wie der war. Auch unserer natürlichen Väter, aber auch, ich sag mal, du bist nicht eingesperrt in den Erfahrungen deiner geistlichen Väter. Du darfst sie nicht in diese Liste dazwischen reintun. Mit einem Gier, mit einem Wunsch, mit einem nostalgischen Blick, dass eine irdische, eine geistliche Vaterschaft in dir irgendetwas, sowas lösen könnte, dass dann was gesättigt wäre. Wenn wir uns anbieten oder gieren, dass ein Mensch das macht, was nur der Sohn machen kann, dann werden wir unfruchtbar. Leute hervorbringen und sie werden nicht für den Vater einsetzbar. Egal, wie gut oder wie schlecht deine Väter waren, egal, wie sie es mit dir gemeint haben, sie dürfen nie die Vaterschaft Gottes übernehmen. Sie dürfen nicht die Vaterschaft Gottes einnehmen. Es gibt nur den einen Vater. Und wenn unsere irdischen Väter uns 10, 20 Jahre falsch geprägt haben und Falschmuster hinterlassen haben, das wird sein, dann ist durch den Sohn, wenn wir durch das Kreuz gehen, eine Tür frei, dass wir den himmlischen Vater gehorchen können und dem Lamm folgen bis in den Tod. Wir bekommen eine neue DNS. So gibt es nicht einfach nur immer ständig Entschuldigungen. Der Sohn macht frei. Und es braucht wieder einen ansteckenden Glauben in Leuten, dass wir, wo wir schauen und wir merken, warum geht's nicht durch und wir fast verzweifeln, dass wir sagen, das Lamm ist würdig, das Lamm hat die Siegel gebrochen. Ich weiß es noch in der letzten Konferenz, weil damit möchte ich schließen, mit Offenbarung, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Mike oder Kay war, haben gesprochen von diesem Lamm, Johannes in den Himmel hochgehoben wird und keiner da kann dieses Siegel öffnen. Keiner kann dieses Siegel öffnen und Johannes weint. Und dann kommt dieser Engel, glaube ich, ist es zu ihm und er sagt, weine nicht. Weine nicht, das Lamm kann diese Siegel öffnen. Und manchmal, auch in der Jüngerschaft, stehe ich auch und ich weine und sage, wer kann dieses Siegel, wer kann das aufbrechen in der Person? Das geht nicht weiter. Alle Vaterschaft, alle Mutterschaft, alle Worte, wie sie helfen nicht. Und man sieht, das ist wie, das steht einem entgegen. Und dann plötzlich kommt der Engel und sagt, sieh auf den Löwen, sieh auf das Lamm. Es hat triumphiert. Und dann, alle Unmöglichkeit gehen wir und wir sagen, niemand darf mir den Blick auf ihn rauben. Niemand. Er hat triumphiert. Er hat, dieses Lamm hat triumphiert. Wenn wir die besten Väter gehabt hätten, sie können auf keinen Fall in irgendeinem Moment mit deinem himmlischen Vater im Himmel konkurrieren. Leute, wir alle haben einen Vatermangel und deswegen braucht diese Welt den Sohn. Das ist das, was ich heute Morgen setzen möchte. Wir alle haben einen Vatermangel. Deswegen benötigt diese Welt einen Sohn. Der Sohn ist dann der Weg zum Vater. Und dort wird dann unser Verlangen gestillt, diese Worte zu hören. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für eine Erlösung. Was für ein Gott. Ihm sei alle Ehre. Lasst uns kurz aufstehen und einfach ihm präsentieren. Halt ihm dein Herz hin. Vielleicht hat der Heilige Geist es genommen, ein paar Dinge neu in dir zu sortieren. Nimm das Alte, danke dafür. Aber sage, der Sohn heilt es. Ich werde direkt den Weg gehen. Der Sohn ist der Weg zum Vater. Der Sohn ist der Weg zum Vater. Jesus, Lamm Gottes, Sohn, wir lieben dich.